Nun stehen wir vor dem Leibniz-Tempel im Georgengarten und neben mir Stadtdenkmalpfleger Jan-Felix Bartels. Herr Bartels, was ist das für ein Gebäude? Wann ist es errichtet worden? Warum und von wem?
Ja, der Leibniz-Tempel wurde 1787 bis 1790 errichtet. Baumeister war der damalige Hofbaurat Dramberg. Ja, und warum der Tempel errichtet wurde, ist im Grunde das Resultat eines aufgehenden Freundschafts- und Genie-Kultes. Hier war es Leibniz. Leibniz war bereits 70 Jahre tot. Und 70 Jahre danach hat sich keiner mehr an ihn erinnert. Er wurde noch nicht mal gewürdigt. Noch nicht mal nach seinem Begräbnis in der Neustädter Kirche gab es irgendeinen Stein, der an seine Existenz erinnert hat. All das kam erst 70 Jahre später im Zuge dieser Aufbaumaßnahmen.
Ist das von der Stilepoche her ganz klar ein Barockbau?
Nein, Barockbau auf jeden Fall nicht. Es ist ein Bau der klassischen Antike, der griechischen Antike. Ein sogenannter Rundtempel, Monopteros genannt, zu damaligen Zeiten, ein Fachbegriff. Ein Monopteros ist ein von Säulen umgebener Tempel ohne interne Zeller, das heißt ohne interne Räumlichkeiten noch einmal.
Wenn man googelt über diesen Leibniz-Tempel, dann liest man viel von sogenannten ionischen Säulenkapitellen. Ich bin ja nun Laie, was das angeht. Was heißt das im Fachjargon?
Ionisch oder ein Säulenkapitell ist ein Begriff der Antike. In der Antike gab es verschiedene Säulenordnungen. Die ionische dabei, dann die dorische und die korinthische. Hier bei dem Leibniz-Tempel ist es ganz klar dann die ionische Säulenordnung. Kapitell bedeutet ein Bestandteil der Säule. Eine Säule besteht unten am Grund aus der Basis, dann der Säulenschaft und im oberen Bereich das Kapitell. Und hier am Leibniz-Tempel besonders prägend für die ionische Säulenordnung sind die oberen Voluten, das heißt schneckenförmige Abbildungen, die sich im Kapitell wiedergeben.
Und noch einen Begriff habe ich beim Internet recherchieren gelesen. Da ist die Rede von einer Sakralbauruine. Das klingt ja fast ein bisschen böse. Stimmt das? Ist das eine Sakralbauruine?
Kann man so nicht sagen. Dieser Ausdruck Sakralbauruine kann man auf den Leibniz-Tempel nach meiner Meinung nicht anwenden. Sakralbauruinen gab es durchaus auch. Sakralbauruinen sind eher eine Staffage im mittelalterlichen Garten, im romantisch-gotischen Garten, aber hier auch gewollt. Hier hat man bewusst Ruinen gebaut als Aussichtspunkt oder ähnliches. Der Leibniz-Tempel mit diesem Monopteros-Motiv ist ein typisches Gestaltungsmerkmal für einen englischen Landschaftsgarten.
Nun stand der Tempel nicht immer hier auf dieser wunderschönen Halbinsel im Georgengarten, sondern früher in der Nähe des Waterloo-Platzes. Wo genau?
Der Leibniz-Tempel stand an der sogenannten Esplanade. Die Esplanade befand sich ungefähr dort, wo damals die Wallanlagen waren. Die Wallanlagen wurden reduziert, herabgeschliffen und an deren Stelle entstanden parkähnliche Anlagen. Und diese Situation hat Dramberg genutzt, um auch an dieser Stelle das Leibniz-Denkmal zu errichten. Nun kam es dann 30 Jahre später, dass der Waterloo-Platz selbst errichtet wurde, als militärischer Paradeplatz. Und es schickte sich nicht ein Denkmal des Universalgenies, eines Wissenschaftlers und Philosophen, an einem Paradeplatz, an einem militärischen Paradeplatz stehen zu haben. Erst mit dem Gedanken, General von Alten ein Denkmal zu errichten, kam auch wieder der Gedanke auf, das Denkmal für Leibniz umzusetzen. So sollte von Alten den Standort von Leibniz einnehmen und Leibniz zum Beispiel an das Archiv gestellt werden. Es gab auch die Gedanken, das Leibniz-Denkmal an den Georgsplatz zu setzen. Aber aus Kostengründen und auch wieder Gründungsproblemen wurde aus diesen Unterfangen nichts.
Gründungsprobleme, muss ich mal einhaken, das ist das Fundament.
Das ist das Fundament, genau. Und hier ist es das Problem, dass man wahrscheinlich erst sehr tief graben muss, beziehungsweise sogenannte Pfahlgründung errichten muss, bis man auf tragfähige Erdschichten kommt. So kam es dann 1832 ungefähr dazu, dass Laves die Stadt grundlegend umstrukturiert hat und das Leibniz-Denkmal versuchte, in den Mittelpunkt zu rücken. So entstand als Promenade die heutige Adolfstraße, die axial auf das Leibniz-Denkmal zulief. Und auch die Wallanlagen um das Leibniz-Denkmal wurden angehäuft, um das Denkmal aus der Umgebung hervorzuheben. Weitere Gedanken gab es 1870 circa, das Leibniz-Denkmal in ein Ehrenforum aufzunehmen. Aber auch dieses Unterfangen wurde nichts. Dieses Ehrenforum sollte südlich der Oper mit mehreren weiteren Denkmalen den Mittelpunkt bilden. Dann kam es 1928 dazu, diesmal nicht aus Schicklichkeitsgründen, sondern aus verkehrstechnischen Gründen, das Leibniz-Denkmal umzusetzen. Und hier kam dann erstmal der Gedanke auf, das Leibniz-Denkmal in den typischen englischen Garten umzusetzen, dessen Stil es entspricht und das wirklich eine gute Gabe war, eine gute Idee.
Und umgesetzt wurde er dann nur einmal und zwar Mitte der 30er Jahre.
Ganz genau, einmal wurde er nur hier in den Georgengarten umgesetzt.
Früher war eines anders, denn der Herr Leibniz hat persönlich in Form einer Büste seinen Platz gehabt inmitten des Tempels. Warum ist er jetzt weg?
Ich weiß, dass die Büste und der Portikus hier aus dem Tempel entfernt wurden und hier nicht mehr existieren, was im Grunde auch schade ist, denn dem Tempel fehlt der Mittelpunkt. Die Büste an sich steht jetzt im TCH.
Das ist das Technologiezentrum an der Farnwalder Straße. Da wird übrigens Leibniz noch mit TZ geschrieben und ich habe mir sagen lassen, das hat den Grund, weil man das vor ein paar hundert Jahren noch nicht so ernst genommen hat mit der Rechtschreibung. Mal so, mal so. Ne? Nun sprechen wir aus gutem Grund mit Ihnen als Denkmalpfleger, denn dieses Bauwerk steht unter Denkmalschutz. Seit wann etwa?
Seit 1987.
Und was ist so schützenswert daran? Also nicht nur die Liebe eines Bürgers, der sich gerne mal am Wochenende hier aufhält, sondern...
Es ist der Baukörper an sich, der in seiner Gesamtheit schützenswert ist. Baudenkmale werden aus mehreren Gründen in diese Liste aufgenommen. Das sind historische Gründe, dann wissenschaftliche, künstlerische oder auch städtebauliche Beweggründe. Und beim Leibniz-Tempel treffen wirklich alle Gründe zu, das Bauwerk als Baudenkmal zu bezeichnen.
Nun gibt es ja viele Graffiti-Sprayer, die sich sagen können, herrliche Säulen, viel Platz zum Draufsprühen. Haben Sie da Probleme mit diesen Sprayern?
Zurzeit nicht. Wenn man sich jetzt den Tempel anguckt, kann man sagen, dass es schon mal schlimmer war. Vor circa 5 Jahren wurde jede Säule von Graffiti-Tags eingenommen. Kurz darauf wurden die Säulen aufwendig gereinigt davon und man hat eine sogenannte Graffiti-Prophylaxe aufgebracht. Das heißt, dass Tags oder Malereien oder Schmierereien jetzt durchaus substanzschonend wieder entfernt werden können.
Prima. Und die letzte Frage, gibt es in Deutschland noch ganz ähnliche Bauwerke, die vergleichbar schön sind und auch ähnlichen Kultcharakter bei den Bürgern genießen?
Ja, man kann auf jeden Fall die Bauwerke nennen, die vor und nach dem Leibniz-Tempel auch errichtet wurden. Zum Beispiel der Freundschaftstempel im Park von Sanssouci, der möglicherweise auch als Inspiration für Ramberg galt. Andersrum der Leibniz-Tempel an sich als Inspiration für den Kepler-Tempel in Regensburg. Ansonsten kann man noch, wir nennen den Apollo-Tempel in Schwetzingen, den Venus-Tempel in Wörlitz oder den Diana-Tempel im Schlosspark von Tegel als ähnliche Bauwerke.
Dankeschön, Jan-Felix Bartels von der Stadt Hannover vom Denkmalamt.